Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe gibt es ein paar News aus der letzten Nacht. Das war eigentlich eine ganz normale Nacht in der NHL, aber jede Menge los in verschiedensten Arenen und auf verschiedene Art und Weise. Dann gibt es ein Update zu Verletzungen, es gibt ein Update zu Verträgen und es gibt auch ansonsten noch einige Infos aus den letzten Jahren, dann knapp 2 Wochen. Und heute werde ich auch nicht mein Zeitlimit von 20 Minuten einstellen. Mal schauen, wie weit dann die Zeit überschritten wird von mir. Aber in diesem Fall sind da einige Themen, die aufgearbeitet werden müssen. Und damit steigen wir ein, einfach mal frisch in die Geschichten und Szenen und ja, das Drumherum um die Spiele aus der letzten Nacht. Und wir fangen an beim Heimspiel der Toronto Maple Leafs gegen die St. Louis Blues. Und das ist ein Spiel gewesen, in dem Willie Nylander eine sehr große Rolle gespielt hat. Und zwar zum einen mit einem etwas kuriosen Eigentor, was dann am Ende, glaube ich, Nathan Walker zugesprochen wurde. Das war noch nicht mal 2 Minuten nach Spielbeginn. Da versucht er ja, weiß ich gar nicht so richtig, den Puck irgendwie, ich glaube sogar in Richtung Tor irgendwie, also nicht in Richtung Tor, vielleicht in Richtung hinters Tor zu befördern. Und ja, dann fälscht er den direkt ins eigene Tor ab. Aber am Ende ist es so, dass er mit einem absoluten Sahnetörchen in der Verlängerung den Sieg für die Maple Leafs bringt. Pass rüber. Auch sensationell übrigens auch, was John Tavares da macht in Overtime. 1-3 an der Bande, macht den Puck fest, kickt den dann mit dem Schlittschuh nach hinten. Daraus entsteht dann Pass rüber auf Willie Nylander. Und ja, der macht dann eben einen richtig schönen Fake, zieht den Puck, ich glaube sogar unter die Torlinie an Binnington vorbei, dann wieder noch vors Tor und macht den rein. Und die Toronto Maple Leafs krisengeschüttelt, muss man ja an der Stelle auch sagen. Im Moment mit einer Bilanz von 9 Siegen, 9 Niederlagen und 2-mal einen Extrapunkt geholt. Also eine 500-Bilanz in der NHL, zumindest was diese Bewertung dann betrifft. Und damit der Sieg für die Maple Leafs. Das nächste Spiel, auf das wir schauen wollen, das ist das Spiel der Dallas Stars zu Hause gegen die New York Islanders. Und da gab es auch einiges zu berichten. Normalerweise würde man ja sagen, naja, so ein Spiel Islanders aus der Eastern Conference, Dallas Stars aus der Western Conference. Klar, beide ganz gut drauf in der Saison. Vor allem bei den Islanders vielleicht ein bisschen überraschend, wie gut die drauf sind. Mit Matthew Schaefer auch einen richtig guten Rookie. Aber ansonsten ja, vielleicht nicht ganz so viele Themen. Das Größte war vor dem Spiel, dass Jamie Benn zurückgekommen ist zu den Dallas Stars. Der Kapitän ist jetzt wieder mit dabei. Und dann war es so, es gab erstmal die Führung für die New York Islanders. Jason Robertson hat ausgeglichen. Der ist heiß wie Frittenfett. Hatte auch einen Hattrick in den Spielen vorher. Ich glaube, direkt im Spiel davor, also auch richtig gut drauf. Die Islanders gehen aber wieder 2-1 in Führung. Dann ein Shorthander für die Islanders. Es steht 3-1. Wieder Jason Robertson mit, glaube ich, dann seinem 5. Tor in 2 Spielen. Und dann gab es eine Szene, die war 28 Sekunden vor Ende der Partie. Da skatet Rantanen zusammen mit Scott Mayfield in Richtung der Bande hinter dem Tor der New York Islanders und da skatet auch Romanov, Alexander Romanov hin. Und Rantanen ist so ein bisschen im Duell mit Mayfield, verliert dann so ein Stück weit, würde ich jetzt sagen, die Balance, die Kontrolle und rutscht im Prinzip nach vorne, fällt vielleicht auch so ein Stück weit nach vorne, versucht sich abzufangen, würde ich ihm erstmal so auslegen. Und aus der Bewegung checkt er dann Alexander Romanov mit dem Kopf voraus in die Bande rein. Keine schöne Szene, sah auch richtig, richtig böse aus. Und erstmal Romanov musste behandelt werden. Da ist nicht ganz klar, wie es dem jetzt geht. Der hatte schon mal eine Schulterverletzung in der letzten Zeit. Also ist jetzt nicht so, dass er da keine Vorgeschichte hat. Und dann gab es 5 plus Spieldauer für Mikko Rantanen. Und die Halle war sehr, sehr ruhig, muss man echt sagen. Die Halle der Stars war sehr, sehr ruhig. Alle ein bisschen in Sorge um Alexander Romanov. Und Patrick Ra, der Coach der New York Islanders, war im Grunde der Einzige, den man hören konnte. Und der hat dann gesagt zu Rantanen, er hat vieles gesagt, aber auch viele F-Wörter benutzt. Und der hat dann zu Rantanen geschrien, warte mal, bis du nach New York kommst. Das Spiel wirst du verdammt nochmal nicht beenden. War das, was er in Richtung Mika Rantanen geschrien hat. Jetzt muss man aber auch sagen, das wird ja jetzt zum Beispiel auch in den sozialen Medien so ein bisschen dann als Ansage, als Drohung quasi, dass Rantanen dann auch im Rückspiel verletzt werden soll. Und ich würde das Ganze nicht ganz so hoch steigern. Also das ist schon etwas, was Patrick Waugh dann in der Emotion gesagt hat. Er ist ein sehr emotionaler Spieler gewesen, sehr emotionaler Trainer auch gewesen, wer sich ans erste Spiel damals in Denver erinnert. Und der hat das dann natürlich so gesagt, sieht auch seinen Spieler da verletzt, aber ich glaube jetzt nicht, dass er dann in 3, 4, 5 Tagen in der Woche auch noch so reagiert. Und ich glaube auch nicht, dass er vorm Spiel eine Ansage machen wird, ihr sollt ihn verletzen. Natürlich darf man erwarten, dass es da vielleicht eine Reaktion gibt zu dem Thema. Aber auch da, Patrick Brach hat zum Beispiel nach dem Spiel dann auch gesagt, naja, also ich war in Colorado, als Rantanen gedraftet wurde. Das ist jetzt eigentlich nicht so der Spieler, der sowas macht. Und dementsprechend hat er eben gesagt, man sollte da eben nicht durch den Spieler noch durchchecken, und sollte eben dann, wenn man die Nummer sieht, also wenn man von hinten kommt, da entsprechend diesen Check nicht so durchführen. Glenn Gallatson, der Coach der Dallas Stars, der hat eben dann auch nochmal gesagt, naja, also wenn Mayfield da nicht dabei wäre in der Szene, dann würde Rantanen dort eben nicht so aus dem Gleichgewicht geraten und würde dann eben nicht Romanov so checken. Klar, ne, das ist halt eine Strafe gewesen, aber es ist jetzt nichts, was typisch für Mikko Rantanen ist, der in 10 Jahren solche Szenen eben nicht so oft hatte. Das war so sinngemäß das, was Glenn Gallatson da gesagt hat. Und so wie ich jetzt das heute mitbekommen habe, das Department of Player Safety gibt da auch keine Strafe. Was ich mir vielleicht an der Stelle gewünscht hätte, wäre, dass man sagt, okay, komm, wir geben zumindest mal eine Geldstrafe, damit gesagt wird, okay, ja, es war jetzt nicht direkt eine Absicht, ihn da hinten reinzuchecken. Trotzdem muss man eben auch entsprechend ein bisschen vorsichtig sein. Und die 5 plus Spieldauer, weiß ich nicht, ob die dann, es wird ja auch oft so gesagt, naja, er hat dann das ganze Spiel ausgesetzt. In dem Fall waren es 28 Sekunden, die noch sehr ereignisreich waren, gar keine Frage, da kommen wir gleich noch zu. Aber es war eben nicht so, dass dann an der Stelle Rantanen ein komplettes Spiel schon verpasst hat. Also von daher weiß ich nicht, ob man da nicht einfach hätte sagen können, okay, komm, wir geben dir 5.000 oder ich weiß nicht, was da das Limit ist in dem Fall für die Strafe, 2.500 oder 5.000 Dollar Geldstrafe. Du hast einen Rekord jetzt, das heißt, beim nächsten Mal gibt es dann entsprechend eine höhere Strafe, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er ein Spiel aussetzt. Das wäre so für mich vielleicht die beste Lösung gewesen. Ja, das war dann die Strafe gegen Mito Rantanen und dann konnten die Dallas Stars natürlich nicht 6 gegen 5 spielen. 5 gegen 5 haben sie gespielt und trotzdem haben sie ein Tor gemacht. Wyatt Johnston mit 0,1 Sekunden auf der Uhr, aber David Riddick, der Torhüter der New York Islanders, der war furios, der war wütend wie sonst was, wie eine Furie, so wäre das glaube ich gewesen, ist er da übers Eis und am Ende war es dann auch so, dass die Schiedsrichter auf Torwartbehinderung entschieden haben. Jason Robertson wird zwar auch vom Verteidiger berührt, aber Robertson skatet wirklich schon richtig quer durch den Crease. Und dann muss man sich nicht wundern, auch wenn an der Stelle Kontakt ist mit dem Verteidiger, dass dann die Schiedsrichter bzw. dann auch der Videoraum in Toronto sagt, okay, pass mal auf, also das geht so nicht. Das ist Goaltender Interference und dementsprechend war es nicht der Ausgleich 0,1 Sekunden vor Ende, sondern dann das Endergebnis von 2-3 aus Sicht der Dallas Stars, die New York Islanders gewinnen in einem sehr, sehr ereignisreichen Spiel zwischen zwei Teams, die sich normalerweise nicht so oft an der Stelle sehen. Ja, und dann haben noch die jungen Wilden gespielt, und zwar Connor Bedard und an der Stelle dann auch Macklin Celebrini, und die haben nicht gegeneinander gespielt, Bedard zu Hause gegen die Calgary Flames. Ein Hattrick, sein erster Hattrick seiner Karriere im United Center mit einem Empty Net Goal mit dabei. Und an der anderen Stelle Maclen Celebrini, auch mit einem Hattrick. Ich glaube, bei dem ist es sogar der dritte. Und das Tor war der Game-Winner in der Overtime bei einem 3:2. Also alle drei Tore erzielt. Und Bedard und Celebrini sind auch aktuell so mega gut drauf, was das Scoring betrifft. Da sind sie hinter Nathan MacKinnon. Der hat 33 Punkte auf den Plätzen 2 und 4. Celebrini 30 Punkte, 13 Tore mit dabei. Bedard 29 Punkte, 13 Tore auch da mit dabei. Hat ein Spiel weniger, auch einen Punkt weniger, Connor Bedard. Und Maclen Celebrini ist erst der vierte Teenager, der ist ja noch keine 20 Jahre alt, der 30 Punkte in 20 oder weniger Spielen geschafft hat in einer NHL-Saison. Und ich glaube, die anderen drei sagen euch was vom Namen her. Das waren ein gewisser Wayne Gretzky, ein gewisser Mario Lemieux und ein gewisser Sidney Crosby. Und das ist natürlich schon Elite Company, wie dann der Amerikaner sozusagen pflegt. Und ja, Maclen Celebrini sensationell unterwegs, aber auch Connor Bedard und auch dieser Schuss wieder, auch das eine der Tore, also das war schon, ja, sehr, sehr gut und ein richtiger Strahl wieder, im Prinzip aus einer Bewegung, die nicht viele können. Also das macht richtig Spaß, den Jungen zuzuschauen und da eben auch zu sehen, wie sie Punkte sammeln, aber eben auch mit Toren und auch entscheidende Tore wieder mal in der Verlängerung. Und auch die Teams sind natürlich nicht direkt vorne mit dabei, aber sie sind zumindest mal nicht mehr so wie das letzte Jahr. Nur noch Kanonenfutter, die Blackhawks aktuell sogar auf einem Playoff-Platz. Die San Jose Sharks sind gar nicht so weit weg von den Playoff-Plätzen. Es ist jetzt immer die Frage, ob das so sinnvoll ist, dass sie in die Playoffs kommen. Aber aktuell macht es wirklich Spaß, den Teams und dann eben auch diesen jungen Spielern mit zuzuschauen. Und das ist richtig, richtig gut. Das Gegenbeispiel hatten wir zum Beispiel dann natürlich auch in der Partie mit Dustin Wolf bei den Calgary Flames, der das eine Tor kassiert, wo er ja im Prinzip den Puck nicht wegkriegt mit dem Schläger. Und Bedard macht dann da, ich weiß gar nicht, ob es das, ich glaube, es war sein erstes Tor in dem Spiel. Das darf natürlich Wolf so an der Stelle nicht passieren. Ist aber ein bisschen sinngemäß dann auch stellvertretend dafür, wie die Saison der Calgary Flames bisher gelaufen ist. Das also mal, ja, so ein paar aktuelle Eindrücke, Dinge, die mich heute dann einfach auch begeistert haben, wenn ich auf die Spiele geguckt habe, wenn ich darauf geguckt habe, was da passiert ist, was da eben auch entsprechend dann an Toren da war, an Ergebnissen und natürlich auch an kontroversen Szenen haben wir ja dann eben entsprechend dort in Dallas auch gehabt. Damit gehen wir rein in die Rubrik. Was machen wir denn jetzt als allererstes? Vielleicht mal in die Rubrik Verletzungen, und das ist eine Rubrik, die leider, leider, leider ein Thema der letzten Wochen geworden ist. Also, wir fangen mal an bei den Hauptverletzungen, die ich so mitbekommen habe in den letzten Tagen, und da sind ein paar dabei, da kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Alex Newhook von den Montreal Canadiens, der hat sich verletzt, der hat sich den Knöchel gebrochen und wird wahrscheinlich 4 Monate spielen. Caden Gooley hat eine Operation gehabt. Der hat sich den Adduktorenmuskel gerissen teilweise und wird 8 bis 10 Wochen fehlen den Montreal Canadiens. Das trifft ihn natürlich richtig hart, denn mit Kirby Duck ist schon ein anderer Center auch ausgefallen und Patrick Laine, habe ich auch schon gesagt, der ist auch raus und die Return Dates, die lesen sich nicht gut. Caden Gooley ist derjenige mit 8. Januar, der noch zeitnah zurückkommen wird und bei den anderen, bei Kirby Duck steht hier zumindest 28. Dezember, okay, das heißt knapp mal einen Monat noch ein bisschen mehr. Und bei Laine steht 28. Februar und bei Alex Newhook steht da 17. März. Also stark geschwächt auch an der Stelle die Montreal Canadiens, was natürlich so ein bisschen dann auch vielleicht die Luft rausnimmt aus dem starken Saisonstart, wobei sie jetzt die letzten Wochen auch ein bisschen geschwächelt haben. 4-3-3, die Bilanz der letzten 10 Partien, aber sie sind zumindest noch auf einem normalen Playoff-Platz, was aber in der Eastern Conference nicht so richtig was heißen muss, denn da sind wenige Punkte zwischen den Teams. Tatsächlich ist es so, dass Toronto ist das vorletzte Team und das hat genau 7 Punkte Rückstand auf die 1 im Osten. Also Platz 15 im Osten hat 7 Punkte Rückstand auf Platz 1. Das ist nicht wirklich viel. Ja, dann gehen wir weiter bei den Verletzungen und gehen mal zu einem Team, was auch ein bisschen gebeutelt ist, mal wieder von Verletzungen. Das sind die New Jersey Devils. Da gab es ein paar Spieler, die angeschlagen waren. Und jetzt ist der Superstar verletzt, Jack Hughes. Und der hat sich beim Auswärtstrip in Chicago verletzt. Und zwar hat er sich am Finger verletzt und es soll wohl eine Verletzung gewesen sein, die mit einem Glas entstanden ist. Auf jeden Fall ist es so, er wurde erfolgreich am Finger operiert. Rückkehr frühestens oder im Moment geschätzt am 8. Januar. Also etwas, wo man echt warten muss bei den New Jersey Devils, bis dann an der Stelle eben Jack Hughes wieder mit dabei ist. Dann, ist schon etwas länger, aber hatte ich glaube ich nicht so prominent erwähnt, Pierre-Luc Dubois fällt aus. Der hatte auch entsprechend Probleme mit dem Abduktorenmuskel. 3 bis 4 Monate wurde operiert und wird frühestens im März dann wieder mit eingreifen für die Washington Capitals, was die natürlich extrem schwächt und die suchen ja im Moment vor allem Offensive, haben jetzt zumindest mal wieder gewonnen, aber auch eine schwierige Situation aktuell bei den Capitals. Charlie McAvoy, der hat einen Puck ins Gesicht bekommen und wie Marco Sturm heute bekannt gegeben hat, wurde er auch am Gesicht operiert und man weiß nicht, wann er wieder zurückkommt. Also auch das eine Schwächung für die Bruins, die ja sehr gut auch oder verhältnismäßig gut in die Saison reingekommen sind, die aber jetzt mittlerweile auch ein paar Verletzte haben. Also neben McAvoy sind zumindest angeschlagen Elias Lindholm, Casey Mittelstädt, Victor Arvidsson und Jordan Harris, der fällt sowieso länger aus, also da auch schon jetzt eine etwas längere Verletztenliste bei den Boston Bruins. Joe Doughty ist verletzt, der hat sich den Fuß gebrochen, meine ich, und hat das Ganze gemacht, als er einen Schuss geblockt hat gegen die Ottawa Senators. Auch der Week to Week fällt also da entsprechend auch aus. Ich schau mal, das Return Date bei Joe Doughty ist aktuell, ja hier steht 24. November, das kann ich nicht glauben, also ich schätze mal so 3-4 Wochen wird der bestimmt noch ausfallen an der Stelle. Und ja, muss man mal abwarten, wann er wieder mit zurückkommt. Dann aus deutscher Sicht vielleicht noch ganz interessant, Nico Sturm soll zumindest noch so 1-2 Wochen weg sein von seinem Saisondebüt für die Minnesota Wild. Das wäre aber zumindest eine positive Nachricht. Bei denen fällt Ryan Hartman länger aus bis Mitte Dezember und Marco Rossi eben auch. Also auch da an der Stelle viele Verletzte bei den Minnesota Wild. Bei denen hat man auch gemerkt, dass das Auswirkungen hat auf die Leistungen. Ja, dann kommt der Meister, die Florida Panthers. Und da kam vorhin die Meldung, also manchmal muss man ja wirklich zweimal lesen. Also das mit Jack Hughes war schon strange. Und diese Meldung war dann auch sehr, sehr ungewöhnlich. Eetu Luostarinen ist Week to Week, also fällt jetzt mehrere Wochen aus und zwar mit einer Verletzung, die er sich beim Barbecue zugezogen hat. Er wird sich wohl verbrannt haben, denn Paul Maurice hat gesagt, also wir haben nicht so viel Erfahrung damit, aber wenn er zurückkommt und wenn er sich ja wohlfühlt mit der Ausrüstung auf seinem Körper, dann kann er eben entsprechend wieder loslegen. Das deutet für mich darauf hin, dass er sich irgendwie ja, beim Grillen verbrannt haben muss, natürlich immer gefährlich, klar, in Florida kann man auch länger grillen, da ist auch im November noch Barbecue-Saison und die Florida Panthers, die haben jetzt auch eine sehr, sehr lange Verletztenliste, also Cole Schwind zum Beispiel, den hatten sie vor ein paar Wochen im Waiver-Draft sich dann geholt, der hat sich den Arm gebrochen und fällt jetzt 2 bis 3 Monate aus, also quasi der Notnagel fällt auch schon wieder aus. Der war übrigens vorher bei den Vegas Golden Knights, als sie ihn geholt haben. Hat eigentlich 10 Spiele gemacht, 2 Tore, also für ihn ja durchaus positiv. Und der fällt jetzt tatsächlich 2 bis 3 Monate aus. Alexander Barkov, wissen wir, Kreuzbandriss, fällt länger aus. Dmitri Kulikov ist verletzt. Jonah Gadjovic ist auch verletzt. Thomas Nosek und Matthew Tkachuk. Aber bei Tkachuk ist es zumindest so, dass der jetzt wieder skaten soll. Das heißt also im Dezember irgendwann könnte seine Rückkehr sein aufs Eis. Das sind zumindest an der Stelle dann schon mal positive Nachrichten für die Florida Panthers. Ich weiß jetzt gar nicht, ich will mal so ein bisschen hier noch durchscrollen, ob ich noch andere Verletzungen vergessen habe. Matt Rampe steht kurz vor der Rückkehr bei den Pittsburgh Penguins. Rickard Rakell fällt noch bis Ende Dezember aus. Caleb Jones auch. Also auch da gibt es längere Verletzungen bei den Penguins, die aber, fand ich, eine gute Global Series gespielt haben. Wenn wir da mal den kurzen Schwenk zurückmachen zum Wochenende, da gab es eben diese beiden Spiele, die auch recht interessant waren, wobei auch Phasen mit dabei waren, die wirklich langweilig waren. Das muss man, glaube ich, auch sagen an der Stelle. Die Penguins verlieren das erste Spiel, weil sie kurz vor Ende den Ausgleich kassieren. 1-10 Philipp Forsberg mit dem 1-1, war glaube ich bei 6 gegen 5. Und dann Steven Stamkos mit einem schönen Siegtreffer in der Verlängerung. Das war der Sieg in Spiel 1. Für die Nashville Predators Spiel 2 war eine sehr, sehr klare, eindeutige Angelegenheit für die Penguins. Parker Weatherspoon, Evgeny Malkin mit seinem zweiten Tor in Stockholm, Sidney Crosby mit einer schnellen 3-0-Führung. Da waren knapp über 10 Minuten gespielt und dann war die Nummer im Grunde fast schon durch. Blake Lizotte nachher noch mit einem Empty-Net-Goal. Was man da übrigens sagen muss, was mir aufgefallen ist, das Powerplay bei 5 gegen 3 der Nashville Predators, das fand ich irgendwie sehr strange. Da gab es, ja, da haben sie sich überhaupt gar nicht so richtig aufgestellt. Also bei 5 gegen 3 hast du ja normalerweise richtig viel Platz auf dem Eis. Und du kannst ja dann quasi diesen, ich würde es mal als Art Schirm bezeichnen, machen. Du könntest unten an den Pfosten links und rechts jeweils einen hinstellen, vielleicht auch ein oder zwei vorm Tor. Und du kannst eben einen, sage ich mal, oben in der Mitte als Quarterback hinstellen oder Pointman oder wie auch immer du das nennen willst und zwei so außen an den Bully-Positionen. Die haben aber teilweise nur mit 4 Leuten gespielt und der 5. lief irgendwie wie Falschgeld rum im offensiven Drittel. Also das fand ich bei 5 gegen 3 irgendwie sehr ernüchternd. Die Aufstellung im Powerplay ist mir da nur aufgefallen. Bei der Niederlage am Sonntag der Nashville Predators gegen die Pittsburgh Penguins. Was ich dann noch mitbekommen habe, ich habe jetzt noch nicht von der NHL eine Antwort, ob es die Media Session mit Gary Bettman gibt. Da gab es ja dann auch von ihm Bezug auf diese Pressemitteilung mit dem Office in Zürich. Da hat er dann gesagt, das ist aber nicht die Nachricht, dass wir expandieren wollen nach Europa. Das soll das gar nicht heißen. Ja, okay, mag sein. Aber irgendwas über Deutschland habe ich bisher auch noch nicht gehört. Also ja, ich hätte gerne gefragt. Wie gesagt, die Story kennt ihr. Hört euch die letzten oder die vorletzte Folge ist es dann an. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber die Frage hätte ich tatsächlich gestellt. Was ist mit Deutschland? Wie geht es da weiter? Und so fort. Aber gut, an der Stelle hat, glaube ich jedenfalls, niemand dann Gary Bettman auf die Thematik angesprochen. Was wollte ich denn noch sagen? Ach so, dann gab es eine, ich will es mal Schubserei nennen, zwischen den Detroit Red Wings und den New York Rangers. Das war erstmal ein richtig geniales Spiel, weil sie beide ihre farbigen Trikots anhatten. Jetzt sagt er, ja, wieso, die sind ja alle farbig. Ja, naja, an sich richtig. Aber die Auswärtsteams, die tragen normalerweise diese weißen Trikots, also mit dem weißen Base Ground, also die Hauptfarbe ist weiß bei den Trikots. Und dementsprechend, die Red Wings hatten aber ihre roten Trikots an, richtig komplett rot im Prinzip. Und die New York Rangers hatten ein sehr blaues Trikot an und das sah schon mal richtig cool aus. Und dann war es dazu noch ein spannendes Spiel. Es stand 2-1 kurz vor Ende. Die Rangers nehmen den Torhüter raus. Jonathan Quick, der hat 40 Saves gehabt, also richtig, richtig gut gespielt. Hat aber nicht gereicht. Und Mason Appleton, der schießt, ich würde jetzt sagen, eine Sekunde, vielleicht 2 Sekunden nach Ablauf der Sirene ins leere Tor der New York Rangers. Und Jonathan Quick kommt von der Bank, geht auf Appleton los, schubst, glaube ich, Dylan Larkin noch zur Seite und alle anderen kommen auch aufs Eis. Man muss jetzt aber sagen, das war jetzt keine Schlägerei, sondern es war eben mehr eine Schubserei. Gibt auch diese schönen Bilder dazu. The Beautiful Game, so ungefähr. Also, ja, sah ein bisschen komisch aus, was sich alle hin und her geschubst haben. Keiner hat da zugeschlagen. Und nach dem Spiel sagt dann Jonathan Quick, ja, also mehrere Sekunden, nachdem dann zu Ende war, hat Mason Appleton da den Puck ins Tor geschossen und ungeschriebene Regel und so weiter. Wir hatten das vor ein paar Jahren ja mal auf etwas andere Art und Weise, da war es ja tatsächlich dann Tor, was gezählt hat zwischen den Senators und den Maple Leafs. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das wieder ziemlich ein Kindergarten. Natürlich ist es so, dass Mason Appleton da jetzt nicht in Richtung Tor schießen muss. Auf der anderen Seite ist das auch nicht direkt nachdem die Sirene, sondern es ist direkt nachdem die Sirene zu hören war. Und es ist jetzt nicht so, dass da wirklich 3, 4, 5 Sekunden vergehen und kannst sagen, naja, das hätte er jetzt hören müssen und reagieren müssen. Er kann reagieren, er muss nicht. Und da dann sowas draus zu machen, war, glaube ich, auch ein bisschen Frust dann von Herrn Quick da nach der Niederlage der New York Rangers gegen die Detroit Red Wings. Damit gehen wir mal rüber in die Rubrik Verträge/Spielerwechsel, denn auch das gab es in den letzten Tagen, beziehungsweise es gab erstmal eine Vertragsauflösung. Und dann fragt ihr euch natürlich, wieso Vertragsauflösung, was ist denn da passiert? Die gab es von David Kempf, und zwar haben die Toronto Maple Leafs seinen Vertrag aufgelöst. David Kempf ist seit ein paar Jahren in Toronto, genauer gesagt seit 2021 und 2022. Und er hat auch einen recht guten Vertrag unterschrieben gehabt bei den Maple Leafs. Nämlich einen, der von 2023 bis 2027 gegangen wäre. Da hat er einen Cap-Hit von 2,4 Millionen pro Jahr. Und David Kempf hat auch nicht so schlecht gespielt, sage ich jetzt mal, bei den Maple Leafs zwischendurch. Aber im letzten Jahr ist er so ein bisschen rausgefallen aus der Rotation bei Craig Berube. Und dieses Jahr hat er noch gar keinen Einsatz gehabt für die Maple Leafs. Und die haben ihn in die AHL geschickt. Da hat er, glaube ich, auch 4 Spiele gemacht und hat dann irgendwann gesagt, nee, komm, also das möchte ich nicht. Ich bin der Meinung, ich kann NHL spielen. Ich bin ein Center. Ich bin jemand, der auch schon mal 11 Tore gemacht hat in der Liga, der 82 Spiele schon absolviert hat in der Saison, und dementsprechend kann ich dort an der Stelle auch sagen, ich habe die Möglichkeit, bei anderen Teams zu spielen, und dementsprechend würde ich gerne meinen Vertrag auflösen. Da gab es noch ein bisschen Diskussionen, weil dieser Vertrag auch Signing-Bonuses betrifft, und der Bonus wurde, glaube ich, schon komplett ausgezahlt. Das sind 1,325 Millionen von den Maple Leafs. Und dementsprechend ging es so ein bisschen darum, muss jetzt an der Stelle David Kempf da was zurückzubezahlen. Das musste er nicht. Dann hat man den Vertrag aufgelöst. Das Ganze funktioniert so, er wird erstmal auf die Waiverlist gepackt. Das heißt, ein anderes Team könnte theoretisch sagen, naja, hole ich mir den Spieler nur für 2,4 Millionen. Cap-Hit hat das kein Team gemacht. Das wäre ein Fehler gewesen. Er ist dann eben entsprechend nicht gepickt worden. Dann ist der Vertrag aufgelöst worden. Und danach haben die Vancouver Canucks zugeschlagen, die auch selber Probleme haben auf der Center-Position. Auf die bin ich gar nicht eingegangen beim Injury Report, aber da kommen wir nochmal an der Stelle so ein bisschen zurück. Philipp Hiedl ist verletzt, Teddy Blüger ist verletzt, und dementsprechend, da weiß man auch nicht so ganz bei Hiedl vor allem, wie und wann er zurückkommen kann. Und dann haben sich die Vancouver Canucks geeinigt mit David Kempf, 1,1 Millionen. Der Cap-Hit, solide, für ihn eine neue Chance, für ihn auch wichtig, im Hinblick auf Olympia, weil er natürlich in den Olympiakader möchte von Tschechien, und an der Stelle dann ja eine Win-Win-Situation, und die Maple Leafs haben sogar auch noch ein bisschen Salary Cap Space wieder bekommen, dadurch, dass der Vertrag jetzt komplett dann runter ist von der Payroll. Und Olympia, kurzer Side-Fact, ist auch noch eine Neuigkeit wert an der Stelle. Die Neck Guards, also die Halskrause wird Pflicht bei den Olympischen Spielen 2026, und das finde ich eine gute Sache, soll ja in der NHL dann auch jetzt quasi langsam reinkommen, und bei Olympia 2026 ist das auf jeden Fall Pflicht für die Teams. Das war also die Rubrik Spielerwechsel über eine Vertragsauflösung und dann entsprechend einen neuen Vertrag, und dann kommen wir in die Rubrik Verträge verlängert. Zum Beispiel Scott Wedgwood. 2,5 Millionen für eine weitere Saison über die hinaus bei der Colorado Avalanche. Er spielt extrem gut. Das Team spielt extrem gut, aber er spielt auch extrem gut. In der Abwesenheit von Blackwood hat Wedgwood sehr gut ihn vertreten und ist im Moment die Nummer 1. Bei Blackburn muss es auch so sein, dass der langsam reinkommt, aber die Fs sind da gut aufgestellt im Tor und eben mit einem sehr, sehr soliden Backup. Dann Shane Pinto hat unterschrieben, 4 Jahre, 7,5 Millionen, ist nicht so lange und ist auch nicht so viel Geld. Er hätte sicherlich mehr Geld pro Jahr bekommen, wenn er auch länger unterschrieben hätte. Auf der anderen Seite ist er dann 29, wenn der Vertrag ausläuft. Und damit, glaube ich, eben auch dann im besten Alter, um dann einen richtig guten Vertrag nochmal zu unterschreiben. Kann dann allerdings nicht mehr 8 Jahre dauern, sondern nur noch 7, wenn er bei den Senators bleibt. Aber trotzdem ist das so. Vertrag ist vor allem fürs Team gut, denn 7,5 Millionen für einen defensiv guten Center sind, denke ich, eine gute Hausnummer. Er ist damit auch, will jetzt mal reingucken, in einer guten Reihe, auch was das Gehalt insgesamt betrifft. Stützt es weiter in Topverdiener, dahinter Brady Tkachuk. Und dann kommt eben ab der nächsten Saison Pinto. Dylan Cousins ist auch noch mit dabei mit 7,1 Millionen. Jetzt in der Saison der drittbeste Stürmer. Und hinten in der Defensive Sanderson, Chabot, beide mit 8 Millionen, ein bisschen drüber bei Sanderson, sind da auch diejenigen, die am meisten verdienen in der Defensive. Aber den Vertrag, wie gesagt, von Pinto finde ich vor allem fürs Team gut, ein bisschen was eingespart. David Kempf habe ich drüber gesprochen. Und dann, ja, der nächste große Free Agent für die nächste Sommerpause, der ist weg. Adrian Kempe unterschreibt für 8 Jahre und 85 Millionen Vertragsvolumen bei den Los Angeles Kings. Das sind 10,62 Millionen pro Jahr. Das ist weniger als zum Beispiel ein Martin Nečas bei der Avalanche bekommt. Das ist ein bisschen unter dem, was so in den letzten Monaten die Flügelstürmer bekommen haben. Aber der Schwede ist jetzt auch nicht derjenige, der permanent Top-Leistung gebracht hat. Er hat 35 Tore erzielt in der letzten Saison. Er hat schon mal 41 erzielt, auch schon mal nochmal 35. Aber er ist eben nicht derjenige, der auch konstant die 30 plus hatte in seiner Karriere. Da hat er ein paar Jahre gehabt, wo es eben nicht so war. Und er ist auch jemand, der eben auch nicht diesen Top-Level hatte, nach vorne, nach oben hin. Und dementsprechend finde ich den Vertrag schon gerechtfertigt. Er hätte sicherlich auf dem freien Markt ein bisschen mehr verdienen können, aber Vertragssicherheit ist ja auch nicht schlecht. Und Los Angeles ist auch nicht so der schlechteste Ort, um da entsprechend zu leben. Was natürlich jetzt eine Folge ist, es ist wieder ein Free Agent runter. Also Eichel ist nicht mehr da, Nečas ist nicht mehr da. Eben entsprechend Connor McDavid, gut, war jetzt wenig überraschend, ist nicht mehr da im nächsten Sommer. Und es sind einige Campy jetzt eben auch, die Verträge verlängert haben, die im nächsten Sommer Free Agents gewesen wären, aber jetzt eben dann nicht mehr. Und die Class Sommer 2026, die wird immer, immer kleiner. Und ja, das ist halt dann vielleicht eher eine langweilige Sommerpause und natürlich auch ein Problem für die Teams, die gerne diese Spieler verpflichtet hätten, denn natürlich war es so, dass einige von denen auf dem Zettel standen bei anderen Mannschaften, dass zum Beispiel auch junge Teams, ich habe eben über Chicago geredet, ich habe über San Jose geredet, die hätten sicherlich irgendwie ihren Prozess gerne beschleunigt mit einem guten Free Agent, so wie das zum Beispiel damals die New York Rangers mit Artemi Panarin gemacht haben. So einen kleinen Boost, du holst dir einen richtig guten Spieler in seiner Prime und plötzlich bist du nicht mehr ein Team im Aufbau, sondern bist ein Team mittendrin in den Playoffs. Das wird so in der Free Agency dann zumindest nicht mehr passieren. Da muss man einfach schauen, ob ein Tausch möglich ist für diese Mannschaften. Dann gab es noch zwei interessante Waiver-Claims. Und zwar haben sich die Toronto Maple Leafs Troy Stetcher geholt. War ja vorher bei den Edmonton Oilers und ist mit einem Minimumvertrag ausgerüstet. Und einfach an der Stelle finde ich ein guter Pickup, ein Def-Verteidiger, wo du weißt, was du bekommst. Das ist nicht so viel, aber ja, einfach war jetzt natürlich zum Beispiel auch dadurch, dass David Kempf nicht mehr da war, Salary Cap Space da bei den Maple Leafs und da haben sie ihn sich geholt. Und John Beecher, der ist von Calgary gepickt worden. Der war ein Erstrundenpick 2019 von den Boston Bruins, damals an Position 30. Und das ist ein 24-jähriger Spieler, der sicherlich noch nicht so eingeschlagen ist in der NHL, wie man sich das aus Sicht der Bruins erhofft hat. Hat dieses Jahr 6 Spiele gemacht, ein Tor, insgesamt 136 NHL-Spiele, 22 Punkte, ist nicht so viel.
Aber er ist eben ein Erstrunden-Pick und da kann man sagen, naja, Calgary hat nicht so viel zu verlieren. Und das ist vielleicht wirklich etwas, wo ich sage, hey, gute Idee von den Flames, da einfach mal zu schauen, was geht. Vielleicht entwickelt sich der Spieler irgendwo etwas besser, als er das in Boston gemacht hat in den letzten Jahren. Als flexibler Spieler kann Center spielen, kann Flügel spielen, auch ein größerer Spieler. Ist das vielleicht eine Möglichkeit für ihn, doch nochmal Fuß zu fassen in der NHL und dann eben zu zeigen, dass er zu Recht ein Erstrunden-Pick war. Damit sind wir durch in der Rubrik Verträge, Wechsel und Vertragsauflösungen und so weiter. Und dann geht's noch rein in Meilensteine. Und erfreulicherweise fangen wir an mit einem deutschen Spieler und zwar mit Moritz Seider. Moritz Seider hat einen neuen Rekord aufgestellt für die Detroit Red Wings. Und zwar hat Moritz Seider jetzt den Rekord für Spiele in Folge zu Beginn seiner Karriere bei den Detroit Red Wings. Er hat jetzt 346 Spiele gemacht hintereinander, seit er angefangen hat für die Red Wings zu spielen. Das ist ein neuer Vereinsrekord. Bei den Detroit Red Wings hat vorher so noch kein Spieler geschafft. Ist beeindruckend, denn er ist ja auch ein sehr physischer Spieler. Und ich mache jetzt mal eine kleine Trivia-Question rein. Schätzt mal, an wievielter Stelle Moritz Seider mit diesen 346 Spielen insgesamt in der NHL ist. Also was ich damit meine ist, wenn man consecutive Games nimmt, wie viele Spiele hintereinander ohne Unterbrechung hat ein Spieler absolviert? Und wenn man jetzt alle 32 Teams nimmt in der NHL, also unabhängig davon, ob die jetzt am Karriereanfang sind oder nicht, das kann jemand sein, der ein Veteran ist, der in seinem dritten Jahr plötzlich angefangen hat, danach keine Spiele mehr zu verpassen für, was weiß ich, 5, 6, 8 Jahre oder jemand, der seine Karriere beginnt oder auch am Ende ist. Schätzt mal, an welcher Stelle Moritz Seider mit diesen 346 Spielen aktuell bei den Active Streaks in der NHL ist, Longest Consecutive Games Streaks Among Active Players, also die meisten Spiele aktuell hintereinander aktiver Spieler in der NHL. Auf welchem Platz ist Moritz Seider da? Das ist für euch jetzt die Aufgabe für die nächsten Minuten. Ich hoffe, ich denke daran, dass ich am Ende das Ganze dann auch auflöse. Dann ein weiterer Rekord für Alex Ovechkin. Der hat Tor Nummer 442 erzielt und damit einen Rekord aufgestellt. Wie? 442? Der hat doch mehr als 900. Ja, aber es war Tor 442 in der Capitals Arena, also zu Hause in Washington, in der Capital One Arena. Und damit hat er Gordie Howe überholt. Der hielt bisher den Rekord für Tore in einer Halle und ich würde mal vermuten, das war dann in der Joe Louis Arena und dementsprechend Alex Ovechkin nicht nur erfolgreichster Torjäger in der NHL-Geschichte, sondern jetzt auch erfolgreichster Torjäger in einer Halle in der NHL-Geschichte. Wir hatten den 1000. Punkt von Brent Marchand mit 2 Vorlagen beim Sieg gegen Washington. Wir hatten das 1000. NHL-Spiel von Jeff Petrie. Wir hatten das 100. Tor von Evan Rodriguez zum Beispiel, 200. Punkt von Gustav Forsling. Markus Johansson, das 1000. Spiel für ihn in seiner Karriere am 9. November mit den Minnesota Wild. Justin Falk hat auch das 1000. Spiel gemacht in seiner Karriere. Dann hatten wir Hattrick, Simon Nemec mit seinem ersten Hattrick, Jack Guentzel mit seinem 8. Hattrick, also an der Stelle schon mal wieder auch ein paar Meilensteine. Miro Heiskanen hat noch Tor Nummer 300 erzielt für die Dallas Stars. Ja, und dann habe ich jetzt hier, glaube ich, keine wirklich großen Bestleistungen mehr gefunden. Was ich aber gefunden habe und worüber ich noch nicht geredet hatte, waren die drei Stars. Einmal der Woche 3. bis 9. November. Das waren Leo Carlsson von den Anaheim Ducks. Der hatte 9 Punkte in 4 Spielen. Schon mal sehr gut. Dann hatten wir Connor Bedard, der hatte 10 Punkte in 4 Spielen. Auch das war sehr, sehr gut. Und dann fragt man sich, naja, was war denn an Nummer 1? An Nummer 1 war Nathan MacKinnon mit 10 Punkten in 3 Spielen. Also auch sehr, sehr gut unterwegs da. Und über Carlsson und vor allem über Bedard habe ich ja in der Folge auch schon geredet. Und dann die drei Stars der Woche vom 10. bis 16. November. Das war Quinn Hughes von den Vancouver Canucks, der Verteidiger mit sieben Spielen in nur zwei Partien. Auch keine schlechte Statistik, aber tatsächlich waren es 7 Vorlagen in 2 Partien für Quinn Hughes. Vielleicht sollte ich mal zwischendurch einen kleinen Schluck trinken. Ich hatte ja früher mal dies mit Buy Me a Coffee, wo ich das immer erwähnt habe. Ihr könnt natürlich auf anderem Wege einfach mal in den Abspann reinhören und dann könnt ihr mir auch ein bisschen was in den Pott schmeißen und davon kann ich mir dann wieder schöne frische Kaffeebohnen holen und die werden dann entsprechend vielleicht auch zum Kaffee verarbeitet, aber abends, wenn ich das aufnehme, wäre das auch nicht so die gute Idee. Also ein weiterer Ausflug. Jetzt aber nochmal zurück zu den 3 Stars. Also Quinn Hughes, 7 Vorlagen in 2 Partien. Alex DeBrincat, 5 Tore in 3 Partien für die Detroit Red Wings. Und Jason Robertson, das hatte ich eben schon erwähnt, mit 6 Toren und 9 Punkten in 3 Partien. Da sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Hat jetzt ja eben auch nochmal Tore gemacht, aber die haben nicht so viel gebracht bei der Niederlage gegen die New York Islanders. Und dann kommen wir zur Viertelmarke der NHL, die Quartermark. Ein Viertel der NHL-Saison ist vorbei. Wahnsinn, muss man eigentlich sagen. Und die Liga stellt da immer so ein paar Statistiken zusammen und ich gehe da einfach mal so ein bisschen durch. 81% der Spiele sind entweder ein Tor-Unterschiedsspiele oder mit 2 oder mehr Toren, aber die 2 oder mehr Tore sind Empty Net Goals gewesen. Das ist die höchste Rate in der NHL-Geschichte. Also ein sehr, sehr spannender Saisonbeginn. Das ist schon mal sehr, sehr gut. 96% Auslastung in der Liga. Dritte Saison hintereinander, die 96 oder mehr Prozent haben. 6,2 Tore gab es bisher pro Partie. Das ist die 4. Saison hintereinander mit 6 oder mehr Toren im Durchschnitt. Das ist das erste Mal seit über 3 Jahrzehnten, dass das 4 Jahre hintereinander passiert ist. Also auch nicht schlecht. Und was haben wir noch? 43% Comeback-Wins, also nach Rückstand nochmal gedreht eine Partie. Das ist Top 3 in der NHL-Geschichte. Und 10% der Tore erzielt durch Spieler, die 21 oder jünger sind. Dazu gehört natürlich auch Matthew Schaefer und der hat unter anderem einen Rekord aufgestellt im ersten Viertel. Er ist der jüngste Spieler in der Geschichte der Liga mit einem Overtime-Goal, hat da Sidney Crosby überholt. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten oder in einer der letzten Folgen schon erwähnt. Beim Scoring ist es so, dass 16 verschiedene Spieler bisher das Scoring angeführt haben. Aktuell hatte ich ja erwähnt Nathan MacKinnon. Und wenn man das hochrechnen würde, wären es im Moment 10 Spieler, die 50 oder mehr Tore erzielen könnten. Wir hatten ja letztes Jahr nur einen. Und das wäre sensationell, wenn das ansatzweise auch nur so viele wären. Denn es gab nur 2-mal in der NHL-Geschichte 2-stellige Zahlen, was Spieler mit 50 oder mehr Toren betrifft. Und das letzte Mal war 1992-93. Also das, ja, dann eine hoffentlich positive Entwicklung, dass es da mal wieder mehr gibt, die wirklich richtig scoren. Natürlich sind viele Spieler auch unter Beobachtung, die für ihre Teams bei Olympia antreten. Da haben sie jetzt hier so ein paar Statistiken mit aufgeführt, unter anderem, dass zum Beispiel Tim Stützle mit 19 Punkten sehr, sehr gut unterwegs ist und dass er und Dreiseitel zusammen aktuell einen Punkt oder mehr im Schnitt haben und das, glaube ich, das erste Mal ist, dass das 2 deutsche Spieler sind bei der Quartermark. Das sind so Statistiken, die jo, dann auch ganz interessant sind. Ansonsten könnt ihr auch noch nachgucken, hier wird alles auseinandergenommen, zum Beispiel auch was Schüsse betrifft, die 100 oder mehr km/h betreffen. Da sehe ich im Moment Morgan Geeky an Nummer 1, der hat 2-mal 100 oder mehr Meilen, nicht km/h, sondern 100 oder mehr Meilen pro Stunde bei einem Torschuss gehabt und führt damit zum aktuellen Zeitpunkt bei den NHL Edge Standouts. So, und dann kommen wir nochmal zurück zur Trivia-Question, die Moritz Seider betrifft. Und wir fangen mal an mit der Nummer 1, was Longest Consecutive Games Streaks betrifft. Das ist natürlich Brent Burns. der tatsächlich im Laufe dieser Saison noch auf, ich weiß gar nicht, kann er noch, ich meine, er kann noch auf Platz 2 kommen. Er in der ewigen Bestenliste. Er ist aktuell auf dem 4. Rang, 944 Spiele hintereinander, die Brent Burns absolviert hat. Doug Jarvis, Keith Yandle und Phil Kessel sind noch vor ihm, aber zumindest Jarvis und Keith Yandle, die könnte er noch einholen. Also, Brent Burns, der Spieler mit der längsten Serie an Spielen hintereinander. Nick Suzuki ist auf Platz 2, Alex DeBrincat auf 3, Charlie Coyle auf 4, Dawson Mercer auf Nummer 5 und Moritz Seider ist mit 346 Spielen in Folge auf Platz Nummer 6, was aktive Serien betrifft von Spielen hintereinander. Ich kann euch leider nicht sagen, welche Zahlen die einzelnen Spieler haben. Also Brent Burns habe ich genannt mit 900 irgendwas, aber bei den anderen, bei Suzuki und DeBrincat und Coyle und Mercer kann ich das leider so aktuell nicht sagen, aber ich finde es schon mal interessant und bemerkenswert, dass Moritz Seider mit 346 da dann schon auf Platz Nummer 6 ist aktuell, was die aktiven Spieler betrifft. Und damit würde ich sagen, sind wir auch quasi am Ende dieser Folge angelangt. Ich habe jetzt gar nicht mehr weiter noch irgendwelche Besonderheiten hier notiert. Es war ja auch ein bunter Mix an Themen, das habe ich ja angekündigt. Wir sind mittlerweile bei einer Dreiviertelstunde angelangt, aber auch das hatte ich erwähnt, dass es wahrscheinlich eine etwas längere Folge wird. Es gilt wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, meldet euch sehr, sehr gerne info@sportpassion.de oder auf diversen Social Media Kanälen. Was ich schon mal ankündigen kann für die kommenden Wochen sind folgende Thematiken. Es wird einen Podcast geben zum Thema Goalies, Edmonton Oilers. Und zwar zum einen, weil ich sowieso finde, dass man mal über die Oilers reden sollte, die ja sehr, sehr durchwachsen gestartet sind, mal wieder. Und weil Christoph sich das gewünscht hat und Christoph ist einer der Supporter bei Steady. Also nicht, dass ich die jetzt bevorteile immer, aber der hat mir zum Beispiel bei Steady dann auch eine Nachricht geschickt. Das könnt ihr natürlich dann auch machen. Wenn ihr da Supporter seid, habt ihr auch da die Möglichkeit, mir Nachrichten zu schicken. Und Christoph hat sich gewünscht, ob ich mal über die Goalie-Situation reden kann in Edmonton. Das werde ich machen. Also das wird kommen in den nächsten Wochen. Dann werden auch wieder kommen die Hot Five und die Not Five. Ich weiß noch nicht, ob in einer getrennten Folge, wahrscheinlich eher in einer Folge und dann eben auch etwas schneller und etwas kompakter. Und dann wird es auch eine Folge geben zum Thema Salary Cap. Und da gab es eine sehr, sehr interessante Frage beziehungsweise einen sehr, sehr interessanten Vorschlag, der in die Richtung geht, wie würde ich zum Beispiel erwarten, entwickelt sich die NHL, wenn es kein Salary Cap Space gibt? Wie sieht das auch im Vergleich zu anderen Ligen aus, die ja etwas andere Regelungen haben? Das ist allerdings auch eine Folge, die so ein bisschen mehr Vorbereitung betrifft, vor allem was die anderen Ligen betrifft. Da weiß ich im Moment relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, stecke ich nicht mehr so wirklich mit drin in den Thematiken und dementsprechend brauche ich da Vorbereitung. Aber das sind zum Beispiel Themen, die in den nächsten Wochen dann kommen werden. Und wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr da Ideen und Wünsche habt, meldet euch sehr, sehr gerne. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.